Beteiligungsbörse Deutschland. Die Plattform für alle Marktteilnehmer rund um das Thema Eigenkapital. Erfahren Sie von den Besten der Branche, wie Unternehmensbeteiligungen heute professionell umgesetzt werden. Hier ist der Gastgeber und Co-Founder der Beteiligungsbörse Deutschland, Matthias Wittenburg.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beteiligungsbörse Deutschland Podcast. Ich habe hier regelmäßig sehr schlaue und spannende Gäste, aber heute habe ich mir jemanden eingeladen, bei dem die akademische Vita bereits reichen würde, um den Podcast zu sprengen. Ich musste ihm versprechen, dass wir es trotzdem kurz halten. Ganz herzlich willkommen, Professor Dr. Alexander Bassen.
Vielen Dank für die Einladung, Matthias.
Schön, dass du da bist, Alexander. Tolle Geschichte. Alexander, du bist Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Kapitalmärkte und Unternehmensführung hier in Hamburg an der Uni. Insgesamt seit 2003 hier lehrend tätig. Aber, das verwundert jetzt sicherlich niemanden, hast vorher währenddessen parallel eine Menge anderer Dinge gemacht. Und ich versuche jetzt mal ganz kurz hier den groben Abriss. Wenn man auf Wikipedia schaut, steht da sehr schlicht, Alexander Bassen ist ein deutscher Ökonom. Punkt. Das finde ich schon mal gut und schlicht. Du hast interessanterweise mal eine Ausbildung bei BMW gemacht, dann in Gießen und Tübingen BWL studiert und schließlich an der European Business School im schönen Österreich-Winkel im Rheingau erst promoviert und dich dann später dort auch habilitiert. Wenn man jetzt auf die Orte schaut, an denen du schon gelehrt und oder gearbeitet hast, dann reicht das wahrscheinlich locker für den Senatoren, wahrscheinlich sogar den Honn-Status bei der Lufthansa. Denn du warst unter anderem, und das ist wirklich nur eine kurze Auswahl, in Bordeaux, Henley, Reading, Oxford, Hongkong, St. Gallen und viele, viele weitere Orte, an denen du gearbeitet und gelehrt hast. Aber Hamburg ist der Ort, wo du gelandet bist. Das ist der Heimathafen mit der Heimat im Herzen, die Welt umspannen, wie es hier so schön heißt. Und insofern sind wir sehr froh, dich hier zu haben. Du hast nebenbei immer schon eine Vielzahl weiterer Gremien mit deinen Insights bereichert. Und ganz aktuell ist eins dazugekommen, von dem ich weiß, dass es dir ein besonderes Anliegen ist. Und damit wollen wir auch heute einsteigen. Du bist nämlich seit einiger Zeit der Vorsitzende des Leitungsgremiums des Greenhouse Gas Protocol. Erzähl uns mal was dazu, Alexander.
Ja, sehr gerne. Das Greenhouse Gas Protocol ist der globale Standard, wie Unternehmen ihre CO2-Emissionen messen. Das ist deswegen besonders wichtig, weil wir ja wissen, dass wir einer globalen Herausforderung gegenüberstehen, nämlich dem Klimawandel. Und wir wissen auch, dass die Unternehmen dort natürlich einen ganz wesentlichen Beitrag zu leisten durch ihre CO2-Emissionen. Und um das managen zu können, ist es wichtig, dass man es misst. Das kennen wir aus allen Bereichen der Ökonomie. Das gilt natürlich auch für den Klimawandel. Deswegen hat das Greenhouse Gas Protocol diesen Standard entwickelt. Vielen von uns ist wahrscheinlich dieses Scope 1, 2 und 3 geläufig. Das Interessante daran ist, dass es nicht nur ein freiwilliger globaler Standard ist, sondern dass wir jetzt bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung ja eine ganze Reihe von verpflichtenden Berichterstattung haben. In Europa beispielsweise die sogenannte Corporate Sustainability Reporting Directive, die insgesamt 50.000 Unternehmen in Europa dazu verpflichten wird, ihre Nachhaltigkeitsinformationen nicht nur zu berichten, sondern die auch prüfen zu lassen. Und ein Element davon ist auch das Greenhouse Gas Protocol. Das ist aber nicht nur was Europäisches, sondern auch die US-amerikanische Börsenaufsicht, die SEC, hat vor zwei Wochen, also Anfang März, einen Klimastandard veröffentlicht. Auch der basiert auf dem Greenhouse Gas Protocol. Also auch in den USA werden wir diese verpflichtende Klimaberichterstattung bekommen, das jetzt vielleicht ein bisschen überraschend sein wird. Zudem gibt es noch drittens einen globalen Standard, der von der IFRS Foundation entwickelt wurde. Das sind auch diejenigen, die die verpflichtende Finanzberichterstattung gemacht haben. Und auch die basieren ihren Standard, ihre Berichterstattung auf dem Greenhouse Gas Protocol. Also ein globaler Standard und damit auch, wie ich finde, eine ganz spannende, wirklich spannende Aufgabe, weil wir dort die verschiedenen Interessen, nicht nur die politischen Interessen, sondern die unternehmerischen Interessen und auch die gesellschaftlichen Interessen zusammenbringen müssen in diesem Board, wo ich die Ehre habe, das Board leiten zu dürfen.
ein solches Protokoll oder letztendlich ja auf eine solche Regulierung ist immer so machtvoll, wie sie durchgesetzt werden kann. Für wen gilt dieses Protokoll? Ab wann und wie kann es dann tatsächlich unter Umständen auch sanktioniert oder durchgesetzt werden?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Protokoll gibt es schon seit knapp 20 Jahren, also schon sehr, sehr etabliert. Über 10.000 Unternehmen weltweit nutzen das schon. Spannend, und da würde ich ganz gerne die europäische Brille aufsetzen, wird es natürlich bei uns zu Hause. Weil durch diese verpflichtende Nachhaltigkeitsberichterstattung in Europa werden es, wie gesagt, diese 50.000 Unternehmen werden. Allein in Deutschland sprechen wir ja von 15.000 Unternehmen. Warum sind das so viele? Weil es sind alle großen Unternehmen davon betroffen, und groß ist man per Definition in der Europäischen Union, wenn man mehr als 250 Mitarbeitende hat und dann noch zwei Kennzahlen im Sinne der Bilanzsumme und des Umsatzes. Und wenn man zwei von diesen drei Größen erfüllt, dann fällt man unter diese Berichtspflicht. Und es wird jetzt schrittweise eingeführt. Also die Unternehmen, die jetzt schon berichten müssen, also in der Vergangenheit schon über Nachhaltigkeit berichten mussten, die müssen für das Geschäftsjahr 2024 in 25 berichten. Und der große Schwung, also der sogenannten großen Unternehmen, die müssen dann über das Geschäftsjahr 2025 in 26 berichten. Das heißt, es geht jetzt bei vielen Unternehmen darum, diese Berichtspflicht umzusetzen. Ich selber bin auch Mitglied im Board des europäischen Standardsetzer. Ich habe also auch diese Standards mitgeschrieben, nicht nur für Klima, sondern auch für viele andere Nachhaltigkeitsinformationen im Kontext von ES und G. Und da stehen die Unternehmen momentan vor der Herausforderung, dieses umzusetzen. Vor allen Dingen für diejenigen, die in der zweiten Runde dran sind, also die natürlich in großen Kapitalgesellschaften, für die ist das häufig Neuland. Aber wir haben da einige Guidance mit veröffentlicht, wie die damit umgehen können, um dann tatsächlich hier die Informationen zusammenzufinden und auch zu berichten. Die Herausforderung wird sicherlich sein, dass man das nicht irgendwo in einem Nachhaltigkeitsbericht darstellt, sondern das sind Informationen, die in den Lagebericht kommen und die einer Prüfungspflicht durch den Wirtschaftsprüfer unterliegen. Also von daher wird das ganze Thema eine ganz andere Bedeutung bekommen, als wir das in der Vergangenheit gesehen haben, wo es ja sehr häufig ein Marketing-Tool war.
So, wenn du sagst, dass die Prüfer das im Lagebericht der Unternehmen nicht nur zu reportieren, sondern auch zu prüfen haben, dann bedeutet das auf deren Seite entsprechende Prüffähigkeiten, Prüfkapazitäten. Aber es ist damit dann eben auch ganz offiziell ein Teil des Geschäftsberichts. Und wenn der Teil nicht sauber abgearbeitet ist, dann gibt es keinen ordentlichen Prüfungsvermerk, richtig?
Genauso ist das. Genauso ist das, weil es ganz normales Element der Prüfung ist. Und die Wirtschaftsprüfer stehen in der Tat, du hast es gerade gesagt, vor der Herausforderung, jetzt genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen, die tatsächlich in der Lage sind, die Nachhaltigkeitsinformationen zu prüfen. Für die Unternehmen gilt natürlich das Gleiche, dass auch die jetzt Mitarbeitende suchen. Von daher ist es auch so, dass unsere Studierenden, die natürlich hervorragend ausgebildet sind im Bereich der European Sustainability Reporting Standards, dass die momentan wirklich weggehen wie warme Semmel, wenn ich das so sagen darf. Denn wir haben das bei uns in der Ausbildung in der Uni Hamburg natürlich schon sehr früh integriert, in unsere, zumindest in so eine Masterausbildung.
Wunderbar. Also wir können dann die Bewerbung für ein Masterstudium in Hamburg in die Shownotes schreiben. Dann kann man sich da anmelden und dann auch in den Genuss dieser Ausbildung kommen. Nein, ganz wichtiges Thema. Gucken wir mal auf den größeren Mittelstand, also Definition 250 Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter und gewisse Umsatzgrößen, das trifft ja nun auf viele Mittelständler, gerade hier in Deutschland, dann auch zu. Wenn wir jetzt mal ein produzierendes Unternehmen uns vorstellen, ohne ein ganz konkretes Beispiel vor Augen zu haben, wo siehst du für die Unternehmen insgesamt den größten Veränderungs- und dann sicherlich auch Nachholbedarf beim Thema Reporting? Wo sind da eure Beobachtungsschwerpunkte?
Also was wir ganz klar sehen, ist, dass viele von diesen Unternehmen sich mit dem Thema nicht intensiv auseinandergesetzt haben. Das ist auch nachzuvollziehen, weil man sich ja sehr stark auf eine ökonomische Komponente bezogen hat bisher und gerade die ökonomischen Effekte, die sich aus Nachhaltigkeitsthemen ergeben, nicht immer in den Mittelpunkt gerückt hat. Das wird sich jetzt zwangsläufig ändern müssen, weil diese verpflichtende Berichterstattung der sogenannten ESRS, der European Sustainability Reporting Standards, auch vorsieht, dass man am Eingang erstmal eine sogenannte Wesentlichkeitsanalyse oder Materialitätsanalyse durchführt. Das heißt, jedes Unternehmen muss sich überlegen, anhand dieser Kriterien, die dort aufgestellt werden, ist dieses Thema eigentlich für mich wichtig? Und wichtig hat zwei Dimensionen. Wichtig heißt einmal, hat es einen Einfluss auf meine finanziellen Kennzahlen, auf mein Cashflow, auf mein Risiko, auf meine Bilanzsumme? Das ist das, was die Unternehmen zuerst mal untersuchen müssen. Also hat beispielsweise der Klimawandel Einfluss auf meine finanziellen Größen? Das ist der eine Effekt. Der andere Effekt ist, habe ich durch meine Wirtschaftstätigkeiten einen Einfluss auf die Umwelt oder die Gesellschaft? Also habe ich vielleicht hohe CO2-Emissionen und trage damit zum Klimawandel bei. Und nur, wenn ein solches Thema materiell ist, dann muss ich darüber berichten. Also es ist nicht so, dass man jetzt diese 10 Topical Standards mit 96 Unterthemen und über 1000 Datenpunkten, dass ich das alles berichten muss. Wichtig ist der EU-Kommission, dass sie gesagt hat, wir möchten, dass die Unternehmen sich damit auseinandersetzen, um zu identifizieren und zu erkennen, wo sind denn diese Themen für mich finanziell materiell und wo habe ich einen Einfluss auf die Gesellschaft. Und damit steckt dann natürlich für jeden Unternehmer und jede Unternehmerin auch eine Chance darin. Und das ist auch das, was wir in den Gesprächen mit den Unternehmen immer wieder sehen. Es gibt die eine Fraktion, die sagt, die 4,0 reicht uns eigentlich in der Berichterstattung. Wir wollen nicht der Klassenprimus sein, sondern wir wollen irgendwie mal knapp über die Linie dort kommen. Genau, mal eben gerade so versetzt werden. Und die anderen sagen, nee, eigentlich, wenn wir das jetzt schon machen müssen, dann gucken wir doch, ob da zumindest für uns was drinsteckt. Also ob wir sehen, wir haben irgendwelche Risiken, die wir bisher nicht im Blick hatten. Oder wir sehen auf einmal Geschäftsmöglichkeiten, die wir bisher auch noch nicht so im Blick hatten. Also bei einer Immobiliengesellschaft beispielsweise, haben wir denn durch die steigenden Wetterextreme, stärkere Niederschläge, mehr Trockenheiten, haben wir vielleicht ein Wasserproblem bei der Versorgung unserer Mieterinnen und Mieter? Halten unsere Gebäude das eigentlich aus? Und all solche Fragen, die sollen dort entsprechend adressiert werden, dass man aus der unternehmerischen Perspektive dieses Thema angeht, um zu sehen, was steckt da eigentlich für uns drin? Und da sehe ich auch gerade für mittelständische Unternehmen eine Chance, auch deswegen, weil die sehr häufig ja familienfinanziert sind und auch in der Definition eine langfristige Denke verankert haben. Und ich glaube, das ist schon ein Vorteil, wenn man halt nicht in der kurzfristigen Kapitalmarktdenke ist, sondern wenn man wirklich in Generationen denkt, dann wird es sehr viel leichter fallen, das Thema zu integrieren. Und vielleicht merken viele sogar, dass sie sagen, das haben wir doch eigentlich schon immer gemacht. Nicht explizit mit diesen Kriterien, sodass das vielleicht eine Unterstützung sein kann für das Gedankengut, was sowieso gerade im deutschen Mittelstand sowieso schon verankert ist.
Also ich denke, das Thema Nachhaltigkeit vielleicht nicht genauso, wie es heute typischerweise definiert wird, aber im Sinne von nachhaltigen Wirtschaften ist ja etwas, was in der Land- und Forstwirtschaft Conditio sine qua non ist, aber bei vielen langfristig über Generationen geführten Familienunternehmen auch ganz klar der Teil der DNA ist. Und insofern, ja, es ist eine Weiterentwicklung, die wir jetzt hier sehen, aber für viele Familienunternehmen sicherlich auch nichts gänzlich Neues. Interessant ist natürlich, und damit kommen wir vielleicht mal zum Kapitalmarkt und dann auch gewisse Abstrahleffekte, nenne ich es mal, auf den Mittelstand. Im Kapitalmarkt beobachten wir ja nun schon seit einigen Jahren ganz klares Leadership durch große Investoren. Also der norwegische Staatsfonds als größter Einzelinvestor der Welt investiert seit vielen Jahren immer stärker in diesen Bereich. Nun könnte der eine oder andere Zyniker sagen, gut gebrüllt, Löwe, ihr legt hier Geld aus Öl an, aber immerhin investieren sie es entsprechend in andere Bereiche. Viele große Kapitalsammelstellen folgen entweder komplett oder über einzelne Portfolien. Das Thema Green Bonds ist in den vergangenen Jahren sehr stark gewachsen und so weiter und so weiter. Wenn du das mal so alles betrachtest, wie wohl fühlst du dich als ein Mensch, dem ESG wichtig ist, damit, wie weit der Kapitalmarkt als Anleger und damit ja auch als Steuermann von Kapitalflüssen da schon gekommen ist?
Ja, es sind wichtige Punkte, die du da aufgezeigt hast, die eine Veränderung des Kapitalmarkts zeigen. Wir sehen also sehr viel mehr bei den institutionellen Investoren, aber auch im Retail-Bereich, dass das Thema Nachhaltigkeit an Bedeutung gewonnen hat. Wir haben selber mal vor über 10 Jahren eine Studie gemacht, wo wir mal untersucht haben, wie ist denn eigentlich der Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeitsperformance und finanzieller Performance, weil letztendlich wollen wir natürlich alle über unsere Pensionsgelder oder über unsere privaten Anlagen auch eine risikoadjustierte Rendite erzielen mit dem, was wir dort als Anlage haben. Und wir konnten vor über 10 Jahren bereits zeigen. Wir haben dort mal 2000 akademische Studien ausgewertet, dass in 50% dieser Studien ein positiver Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeitsperformance und finanzieller Performance gesehen wurde und in weniger als 10% ein negativer Zusammenhang. Also von daher macht es auch aus einer ökonomischen Perspektive Sinn, das dort einzubauen. Und Kollegen von uns von der Stern School aus New York haben diese Studie dann in 2023 nochmal gemacht mit den 2000 Studien, die dann danach erschienen sind. Die kommen zu einem sehr, sehr ähnlichen Ergebnis. Da muss man jetzt natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn man jetzt nur auf Fondsprodukte beispielsweise guckt, dann sind es nur 15% der Studien, die einen positiven Zusammenhang finden. Allerdings auch weniger als 10%, die einen negativen Zusammenhang finden. Also es ist schon so, dass, ich meine, unser Gefühl sagt, okay, ich kann Nachhaltigkeit integrieren, tut nicht weh, bringt aber auch nicht so viel. Das ist sicherlich auch das, was man gerade in der Fondsindustrie auch tatsächlich sieht. Je nachdem, wie man dann den Zeitraum setzt, kann man dann auch noch positive Effekte erzielen oder nicht. Aber wir sehen in den meisten Fällen, dass es von der finanziellen Seite erstmal, sag mal, keine schlechtere Performance mit sich bringt. Das ist aber ja nicht der einzige Effekt, den man erzielen möchte als Investor. Das ist einem zwar wichtig, sondern man möchte ja eigentlich eine Wirkung erzielen. Läuft jetzt so häufig unter dem Begriff des Impacts. Nur dadurch, dass ich Nachhaltigkeitskriterien bei der Anlageentscheidung berücksichtige, erziele ich ja noch nicht automatisch eine Wirkung. Ich habe noch nicht eine Tonne CO2-Emissionen eingespart, wenn ich eine Öl- und Gas-Company verkaufe. Das ist, glaube ich, eine Binsenweisheit.
Ja, aber auch Binsenweisheiten sind manchmal ganz nützlich, um mal wieder die Dinge in Perspektive zu setzen.
Ja. Also von daher ist gerade diese Diskussion, wie messe ich denn eigentlich Wirkung durch meine Anlagen, für Fondsgesellschaften immer wichtiger geworden. Das hat auch der Regulierer gesehen. Die haben ja diese sogenannte Offenlegungsverordnung vor 5 Jahren in Deutschland auch umgesetzt, wo die Fondsgesellschaften selber ihre Produkte klassifizieren mussten in sogenannte Artikel 8 und Artikel 9 Fonds. Bei den Artikel 8 Fonds ist es so, dass man dort ESG-Kriterien berücksichtigen muss, um sie so zu klassifizieren. Und vereinfacht gesprochen, in Artikel 9 Fonds muss man sich auch klare Ziele setzen, die aus einer Nachhaltigkeitsperspektive erreicht werden sollen, was so ein bisschen auch in die Richtung geht, zu zeigen, ist es jetzt eher hellgrün oder dunkelgrün, was ich dort in der Anlage habe. Das hat nicht so richtig gut funktioniert, deswegen wird es auch gerade, es ist gerade in der Kommentierungsphase gewesen und wird überarbeitet. Also von daher, ich glaube, der Kapitalmarkt ist hier auch in einer Lernkurve, auch in einer steilen Lernkurve, sieht, dass es nicht irgendwas ist, wo man ein bisheriges Produkt grün anstreichen kann. Auch ESMA auf europäischer Ebene hat im letzten Jahr ein Papier veröffentlicht, wo es gerade um die Verhinderung von Greenwashing geht. Und ich glaube, dass die Fälle, die wir nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA gesehen haben, auch dazu führen werden, dass sich das Gefüge, wie ESG tatsächlich integriert wird in Investitionsentscheidungen, auch nochmal neu adjustieren wird. Deswegen bin ich da ganz positiv, was diese Entwicklung angeht, aber wir sind noch lange nicht am Ziel, weil es noch sehr viel Rauschen in dem Bereich gibt, sage ich mal vorsichtig. Plus wir haben natürlich einen Punkt, der auch für Kapitalmarktakteure immer ein großes Problem ist, die Frage der Messbarkeit. Wie messe ich denn eigentlich, ob jetzt ein Unternehmen nachhaltig ist, ob ein Fonds nachhaltig ist? Dafür gibt es Ratings, ja, aber auch die basieren auf Daten und da schließt sich wieder der Kreis zur Berichterstattung. Denn wenn wir eine vernünftige Berichterstattung haben, haben wir natürlich auch bessere Informationen, die wir für Anlageentscheidungen berücksichtigen können.
Bevor wir gleich nochmal zum Mittelstand kommen, geht mir jetzt doch aber gerade ein Gedanke durch den Kopf, den ich gerne loswerden möchte oder eine Frage, die ich loswerden möchte. Du hattest ja eingangs bei der Erläuterung des Greenhouse Gas Protocol aufgezählt, dass das mit nicht nur eine europäische Aktivität ist, sondern eben unter anderem die USA dazugekommen sind. Nun hatten die USA einen Präsidenten und werden möglicherweise wieder einen Präsidenten bekommen, der dem Thema Klimaschutz etwas anders gegenübersteht als viele, viele Menschen, die wir sonst so kennen. Wenn du mal einmal ganz schnell um den Globus flitzt, wie ist nach deiner Einschätzung international, global in den Kapitalmärkten dieses Thema implementiert oder andersrum formuliert, wenn du dir die großen Volkswirtschaften vor Augen führst, wo steht Europa, wo stehen die USA, wo steht da China, wo stehen andere große Player?
Also Europa ist da sicherlich, was die Integration von Nachhaltigkeit sowohl auf der Ebene der Unternehmen als auch der Kapitalmärkte angeht, führend. Das ist ohne Zweifel so, wenn man sich auch die Historie der Asset Under Management nach Nachhaltigkeitskriterien in Europa ansieht, dann sind wir da schon sehr, sehr lange vorne mit dabei. Die USA haben das auch sehr stark vorangetrieben. Wir wissen, dass BlackRock sehr viel gemacht hat bei dem Themenbereich. Wir sehen aber auch, dass es dort einen starken politischen Druck gibt bei diesem Thema. Und zwar nicht nur auf Ebene der Regierung in Washington, sondern auf Ebene der Bundesstaaten, dass dort teilweise die Assets wieder abgezogen werden, wenn Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt werden, gerade in den von Republikanern regierten Staaten. Kalifornien ist dagegen sehr weit vorne mit dabei. Die hatten vorher schon eine verpflichtende Klimaberichterstattung, übrigens auch auf Basis des Greenhouse Gas Protocols, sodass wir also da doch ein sehr, sehr heterogenes Bild sehen. Aber auch dort sind die Assets under Management mit Nachhaltigkeitsthemen angestiegen. Und wenn man sich mal anguckt, den Zu- und Abfluss bei BlackRock, dann sehen wir, dass auch dort nach wie vor ein Zufluss an Mitteln ist, gerade bei ESG-Kriterien auch. Noch spannender finde ich aber den asiatischen Markt. Du hattest es vorhin gesagt, ich bin selber sehr häufig in Hongkong, weil wir dort mit Universitäten kooperieren. Und China und Hongkong, um die beiden mal herauszugreifen, haben ja beide selber auch Ziele zur Klimaneutralität. China 2060, Hongkong 2050, stellen gerade massiv ihre Industrie um, viel mit Kohle allerdings auch oder auch mit Atomstrom, um hier klimaneutral zu werden. Auch die haben eine verpflichtende Berichterstattung auf Basis des internationalen Standards der IFRS Foundation, des sogenannten ISSB, für die Scope 1, 2 und 3 Emissionen. Also selbst ein Land wie China schreitet da voran, was das Thema angeht. Also von daher glaube ich, dass gerade diese Klimaproblematik dort angegriffen wird. Aber Nachhaltigkeit ist natürlich mehr als nur Klima. Und da wissen wir alle, dass China gerade im Bereich der sozialen Standards erhebliche Probleme hat, die ja auch noch nach Europa ausstrahlen. Wenn man sich Volkswagen und auch die BASF anguckt, haben die auch durchaus natürlich damit zu kämpfen, dass sie in einem Staat viele Wirtschaftsaktivitäten haben, der sich nicht dasselbe Verständnis von Menschenrechten hat, wie wir das haben. Um das mal ganz, ganz vorsichtig zu sagen, oder eine Reihe von Menschenrechtsverstößen dort aufzufinden sind. Also von daher wird es auch dort ein Thema sein, allerdings mit dem starken Fokus auf Klima, das gilt auch für die USA. Südamerika, auch dort passiert einiges, was die Integration von Nachhaltigkeitsberichterstattung angeht, sodass wir da tatsächlich mit einem globalen Phänomen zu tun haben, aber zusammenfassend, Europa ist sowohl was die Art der Implementierung als auch den Umfang der Regulierung angeht, ich sage mal vorsichtig, ganz vorne mit dabei. Das hat Vorteile, es hat aber natürlich auch eine ganze Reihe von Nachteilen, der sich der Kommission aber bewusst ist.
Zoomen wir mal wieder in den deutschen Mittelstand hinein. Der deutsche Mittelstand ist jetzt nicht zwingenderweise den Reporting-Verpflichtungen der großen institutionellen Investoren unterworfen, aber, und das beobachten wir hier bei der Beteiligungsbörse auch ganz intensiv, es gibt viele Investoren, institutionelle, aber natürlich insbesondere auch private Family Offices und High Net Worth Individuals, die großen Wert auf nachhaltige Investments legen. Und so ist es wenig überraschend, dass die Unternehmen, die wir aktuell begleiten, die diese Themen ganz offensichtlich und ohne jegliches Greenwashing, sondern quasi per Definition erfüllen oder zumindest bespielen, sehr, sehr gut nachgefragt sind. Was können mittelständische Unternehmen deiner Meinung nach, wiederum sehr allgemein gefragt, das siehst du mir nach, tun, um für Kapitalgeber attraktiver zu werden, wenn es darum geht, diese Bedürfnisse von immer mehr Kapitalgebern auch zu bedienen?
Ja, ich finde es super, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentrales Thema, besonders in Deutschland. Denn um nochmal auf die großen Unternehmen zu sprechen zu kommen, wir haben ja bisher eine Berichtspflicht für 600 Unternehmen in Deutschland. Wir kommen auf 15.000 allein in Deutschland. Das heißt, dort sieht man schon, wo der Schwerpunkt der deutschen Wirtschaft liegt. Wenn man jetzt noch unter diese Schwelle von 250 kommt, wird das automatisch noch exponentiell ansteigen. Und diese Unternehmen sind zwar nicht explizit von einer solchen Berichtspflicht betroffen, aber sehr häufig implizit. Warum? Weil die größeren Unternehmen auch über ihre Lieferkette berichten müssen. Also die müssen nicht nur über das berichten, was sie jetzt, at equity in der Finanzberichterstattung haben, sondern die müssen auch über Chancen und Risiken in der Lieferkette und auch bei ihren Kundinnen und Kunden berichten. Das heißt, diese Berichtspflicht wird damit indirekt auch bei diesen Unternehmen ankommen. Also es wird nicht nur der Druck von der Kapitalmarktseite, übrigens auch von der Fremdkapitalseite, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Also nicht nur von der Eigenkapital- und der Fremdkapitalseite, sondern auch von den Kundinnen und Kunden der KMUs kommen. Dort gibt es zwei Initiativen, die vielleicht ganz hilfreich sein können. Also wenn ich jetzt in dieser Position des Unternehmens wäre, dann der ja, unter 250 Mitarbeitende hat, so der klassische deutsche Mittelstand, dann wird es auch da total viel Sinn machen, sich damit auseinandersetzen. Und da gibt es zwei Hilfen. Also einmal haben wir vor mehr als 10 Jahren, ich war damals Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklung, der die Bundesregierung berät, einen deutschen Nachhaltigkeitskodex entwickelt. Das ist ein relativ einfacher Berichtsstandard mit 20 Kriterien, wo man mal so checklistenmäßig abhaken kann, wie bin ich im Nachhaltigkeitsbereich eigentlich aufgestellt. Dieser Kodex erfüllte auch schon die Berichtspflicht, die vor 2024 in Deutschland galt. Das hilft den Unternehmen jetzt natürlich nur bedingt weiter. Deswegen haben wir bei EFRAG, dem europäischen Standardsetzer, auch einen Nachhaltigkeitsberichtsstandard, einen freiwilligen Standard für KMUs entwickelt. Den nennen wir VSME, also Voluntary SME Standard. Der ist noch in der Konsultierungsphase, wird Ende des Jahres fertig sein. Und der verknüpft die Berichtsanforderungen, die für die großen Unternehmen bestehen, mit den freiwilligen Berichtsformaten der KMUs. Weil wir gesagt haben, diese Berichtspflicht wird wahrscheinlich sowieso durchgereicht an die kleineren Unternehmen. Und dann macht es Sinn, dass man dort auch mit einem einheitlichen Standard arbeitet und nicht das, was wir momentan sehen. Die KMUs werden kontaktiert von den Banken, von den Versicherungen, von den Ratingagenturen, von ihren Kunden und im Zweifel auch noch vom Staat, um verschiedene Nachhaltigkeitsinformationen zu berichten. Und das ist natürlich total kontraproduktiv, weil es extrem viel Ressourcen frisst und auch das Thema verbrennt. Ja, wenn man also permanent als mittelständisches Unternehmen nur Nachhaltigkeitsinformationen an alle möglichen Parteien und unterschiedlichen Formaten liefern muss, dann wird dieses Thema einen irgendwann nur noch nerven. Und das bringt uns nicht weiter. Und deswegen haben wir das entwickelt auf europäischer Ebene. Wir haben gleichzeitig mit dem deutschen Standardsetzer eine Pilotgruppe, die ich auch leiten darf, wo wir auch mit verschiedenen Verbänden für KMUs zusammenarbeiten, um zu übersehen, wie kriegen wir es noch besser hin, die KMUs an das Thema heranzuführen. Und dafür werden wir auch den deutschen Nachhaltigkeitskodex anpassen an die Berichtsanforderungen, die jetzt aus Europa gekommen sind, um damit die KMUs, diese große Gruppe, wir sprechen hier ja von Millionen von Unternehmen, also diesen Schritt in die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu erleichtern. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz, weil über diese Berichtspflicht oder die freiwilligen Berichte sieht man aus einer Unternehmensperspektive auch ganz gut, ja, was sind denn die Stellhebel? Was interessiert eigentlich meine Investoren, meine Bank, meine Kunden? Weil sehr häufig weiß man das gar nicht. Selbst wenn man bereit ist zu berichten, ist ja die Frage, ja, was soll ich denn eigentlich berichten? Und deswegen glauben wir, dass so ein Standard da sehr, sehr hilfreich sein kann.
Sehr gut. Also diese Tools gibt es. Diese Tools werden weiterentwickelt. Und insofern sind die Möglichkeiten gegeben, sich natürlich damit heute schon auseinanderzusetzen, um damit dann auch die Berichtspflichten, die in irgendeiner Art und Weise für immer mehr Unternehmen kommen werden, rechtzeitig auch anzugehen. Die kommen ungefähr so überraschend wie jedes Jahr Weihnachten. Und auch da kann man sich ja frühzeitig drauf einstellen, wie wir wissen. Ja, bleiben wir nochmal abschließend bei der Finanzierung des Mittelstands. Du hast jetzt die Fremdkapitalseite eben ins Spiel gebracht. Wir beschäftigen uns hier insbesondere mit Eigenkapital. Da hatte ich schon ganz kurz was zum Verhalten der Investoren gesagt. Auf der Fremdkapitalseite haben wir es auch mit institutionellem Geld zu tun. Das können Private Debt Funds sein, das können Banken sein, das können andere Fremdkapitalgeber sein. Ganz kurz, ich glaube, die Antwort kann man sich fast schon ein kleines bisschen denken. Wir wissen, wie die Regulierung bei den Banken sich zum Beispiel entwickelt, aber wie wird da die Interaktion zwischen Kreditnehmer gleich Unternehmen und Kreditgebern sich weiterentwickeln?
Ja, ich glaube, auch dort wird das Thema auf beiden Seiten an Bedeutung gewinnen. Du hattest ja vorhin angesprochen, was wir bei den High Net Worth Individuals sehen, in den Family Offices, dass dort, gerade wenn es nochmal in die Generation weitergegeben wird, sich auch immer mehr die Frage gestellt wird, was mache ich denn Sinnvolles mit meinem Geld? Und da ist es natürlich wichtig, das Familienvermögen zu erhalten und eine risikoadjustierte Rendite zu erzielen, weil man möchte auch mehr haben. Das sehen wir also immer sehr, sehr häufig. Und für dieses Mehr braucht man Informationen. Also von daher bin ich mir sicher, dass es in dem Bereich auf der Eigenkapitalseite an Bedeutung gewinnen wird. Auch da greift die Regulierung ein. Es gibt eine sogenannte Green Asset Ratio, über die die Finanzinstitutionen berichten müssen. Da wird jetzt gerade noch mal geguckt, muss man die ein bisschen besser formulieren. Aber auch dort ist es wichtig, dass man hier Informationen zur Verfügung stellt, welche Aktivitäten hat man denn, die grün sind. Da kommt dann auch die EU-Taxonomie entsprechend mit ins Spiel. Also von daher glaube ich, dass wir auf der Eigenkapitalseite eine ganze Reihe von Hebeln haben. Plus die Erkenntnis, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, es ist wesentlich und hat einen Einfluss auf das Risikorenditeprofil. Also es gibt auch einen Ansatz, der sagt, eigentlich ist doch Nachhaltigkeit auch sowas wie so ein Good Management Approach, weil man einfach sieht, ist das Unternehmen vernünftig geführt? Nimmt es Risiken mit auf, die sich im mittel- oder langfristigen Bereich entwickeln? Ist das Geschäftsmodell in 10 Jahren überhaupt noch valide oder haben wir externe Faktoren, Umweltfaktoren, soziale Faktoren, die das verändern werden? Also von daher ist das eher eine Frage der Integration in das klassische Management. Und im Fremdkapitalbereich sehen wir ebenfalls die Tendenz, dass von Banken abgefragt wird, welche Nachhaltigkeitsfaktoren erfüllt ihr, auch mit dem Ziel, irgendwann daran die Zinskosten anzupassen, also eine entsprechende günstigere Finanzierung zu bekommen, wenn man sich nachhaltig verhält. Und wie viele Basispunkte es dann am Ende gehen wird, das muss man nochmal gucken. Aber auch dort gibt es die Tendenz, das stärker zu integrieren. Ich sehe aber ehrlich gesagt den größeren Hebel bei euch im Bereich von Eigenkapital, weil dort ja dieses langfristige Anforderungsprofil, was an Unternehmen gestellt wird, sehr viel stärker ausgeprägt ist als bei Fremdkapital, wo wir immer eine begrenzte Laufzeit haben.
Das ist mit Sicherheit so. Also Eigenkapital ist per Definition mal langfristig, wenn es von langfristig orientierten institutionellen oder Family Office Investoren kommt, allemal. Und insofern ist diese Kausalität mit Sicherheit gegeben. Spannend ist natürlich, dass so etwas dann häufig eine gewisse Anschubfinanzierung braucht. Also ich erinnere mich noch an meine Zeiten im Bankgeschäft zurück, als es mit den Green Bonds losging, da musste man am Anfang ein paar Basispunkte mehr draufschreiben, damit die Investoren sich die etwas kleineren Tranchen, die es damals so gab, angeschaut haben und die damit einhergehende, relativ geringere Liquidität akzeptieren. Das hat sich natürlich längst gedreht und ist insofern für gleiche Hinken, aber ein bisschen so wie bei Preisen für erneuerbare Energie oder anderswo. Am Anfang muss man es ein bisschen anschubsen und dann kann es auch funktionieren. Und das werden wir beim Eigenkapital ganz definitiv auch weiterhin sehen. Die Investorennachfrage ist da besonders stark und das wird auch so bleiben. Die nachfolgenden Generationen, denken wir mal wieder an die Family Offices, fordern das nochmal ganz anders ein als vielleicht die vorangegangenen. Insofern ist dieser Trend sicherlich unumkehrbar und das ist ja auch gut so. Ja, Alexander, wir biegen so langsam auf die Zielgerade unseres Gesprächs ein und du weißt, da kommen jetzt gleich auch nochmal ein paar private Fragen, aber ich möchte aus gegebenem Anlass dir noch eine vorwegstellen. Wenn du mal für einen beliebigen Zeitraum Bundeswirtschaftsminister wärst oder sein könntest, was wären die Dinge, die du als erste oder vorrangig umsetzen bzw. ändern würdest?
Okay, wie viel Zeit habe ich? Also wie lange darf ich Wirtschaftsminister sein? Was mir...
Wenn ich dir zuhöre, würde ich sagen, möglichst lange, aber du bist nicht richtig qualifiziert, denn du hast zwar wahnsinnig viel veröffentlicht, ich glaube aber niemals Kinderbücher. Insofern gibt es ein Qualifikationsgelder. Aber nehme mal an, du könntest dich da so richtig ausleben.
Aber wobei manchmal sind die Sachen, die ich schreibe, auch zum Einschlafen, also von daher alles gut. Also was ich sicherlich machen würde, ich würde mich intensiv dafür einsetzen, dass wir Genehmigungsverfahren beschleunigen. Ich halte das für einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil wir ansonsten gerade, ich war vor 2 Wochen länger in Asien, wir sitzen dort einfach auf einem häufig, wie ich finde, viel zu hohen Ross, wenn man sich die Dynamik anguckt, die wir in anderen Regionen der Welt sehen. Dort gibt es andere Nachteile, das weiß ich auch, aber ich glaube, das ist was, wo wir einfach viel besser werden müssen. Also Verfahren beschleunigen. Ich würde noch stärker mit Anreizen arbeiten und weniger mit Verboten. Ich glaube, dass wir alle intrinsisch motiviert sind dass da sehe ich die Aufgabe des Staates, noch stärker Anreize zu setzen. Wir haben das auch in den USA gesehen mit dem Inflation Reduction Act, was das für einen Wumms hatte in der Ökonomie dort. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir damit noch stärker arbeiten müssen. Wir werden diese Regulierung immer weiter brauchen. Das wird nicht anders funktionieren. Wir werden die gesellschaftlichen Probleme, die wir haben, nicht alleine mit marktlichen Mechanismen lösen können, was einfach daran liegt, dass die Effekte viel zu weit in der Zukunft liegen. Aber trotzdem glaube ich, dass wir dieses Wechselspiel zwischen Anreizen auf der einen Seite und Transparenzanforderungen oder teilweise auch Verbote auf der anderen Seite, dass wir diese Balance noch besser hinbekommen müssen und auch was so Verbote angeht, eine bessere Planungssicherheit schaffen müssen. Also ich glaube, dass diese beiden Punkte für mich eigentlich ganz zentrale Punkte eines Wirtschaftsministers sind, wo ich auch momentan starke Defizite sehe, von der Kommunikation mal ganz zu schweigen.
Gut, also das reicht mit Sicherheit für die ersten 1-2 Wochen im Bundeswirtschaftsministerium und danach fällt dir, so wie ich dich kenne, sicherlich auch noch was ein.
Ja, Amt des Bundeskanzlers ist dann ja auch wieder frei.
Könnte sein, ja. Gut, Alexander, zum Schluss noch nach inzwischen schon kleiner guter Tradition 2 Fragen an die Person Alexander Bassen. Und ich weiß von vielen Feedbacks unserer Hörerinnen und Hörer, manche spulen, glaube ich, sogar vor und hören sich das Ende als erstes an, weil sie so neugierig sind. Wenn Alexander Bassen bei einem Projekt, Film, Fernsehen, Serie, meinetwegen auch Theater, ähnlichem mitspielen dürfte und eine Rolle einnehmen dürfte, was wäre deine Traumrolle?
Also was ich schon immer mal machen wollte, ich wollte schon immer mal Olli Welke in der Heute-Show sein. Also das wäre sozusagen meine Zielrolle, auf die ich hinarbeite.
Okay, und warum genau? Also was ist es, was dich daran reizt?
Was mich reizt, ist die Spontanität mit Witz, schwierige und kritische Themen aufzugreifen und auch Lösungsalternativen dort anzubieten. Wir haben eine ganze Reihe von brutal ernsten Herausforderungen, aber ich glaube, wenn man das mit Humor und Satire angeht, bringt man dort Leute zusammen, die sonst nie miteinander sprechen würden.
Die Rolle traue ich dir zu. Ich weiß, dass du sprachgewandt und schnell genug bist, um das zu tun. Also, kleiner Hinweis ans ZDF, wenn da mal Urlaubsvertretung notwendig ist, Alexander Bassen anschreiben. So, letzter Punkt. Jeder von uns ist hinreichend beschäftigt. Bei dir frage ich mich so ein bisschen, wie du das alles überhaupt zusammenkriegst, aber du schaffst es. Trotzdem bleibt auch immer noch und sollte auch immer noch Zeit sein, dafür etwas zurückzugeben, sich ehrenamtlich zu engagieren, philanthropisch zu engagieren. Das ist bei dir nun tatsächlich ja schon ein bisschen im Job mit drin, ja, durch die vielen Gremien, die entsprechend wirken. Aber ich glaube, da gibt es auch noch eine private Seite, Alexander Bassen, oder?
Ja, die gibt's definitiv. Den einen Punkt hast du schon angesprochen. Die Punkte, die ich in meinem Beruf mache, hoffe ich zumindest, haben auch immer einen gesellschaftlichen Effekt. Und diese Mandate, beispielsweise diese Arbeit bei EFRAG, bei dem europäischen Standardsetzer, das ist auch alles ehrenamtlich. Ne? Also es sind alles Funktionen, die on top kommen zu dem normalen Beruf und wo wir auch hoffen, dass wir damit eine Wirkung haben. Was mir persönlich immer sehr, sehr wichtig ist, ist tatsächlich ein naturnahes Leben. Ich selber bin viel an der Nordsee und setze mich deswegen auch immer für die Erhaltung der Tierwelt in der Nordsee ein und für alles, was dort in dem Bereich das Wattenmeer vor allen Dingen auch schützen kann. Da ist das, wo ich mich privat immer noch zusätzlich engagiere.
Großartig, sehr schön. Dann passt schön auf, den Unterschied zwischen Ebbe und Flut kennst du im Watt. Insofern sieh immer zu, dass du keine Handbreit Wasser unter dem Kiel hast, sondern immer eine Handbreit Schlick unter den Stiefeln.
Genau, das bringen wir hin, wobei das mit dem Wasser unter dem Kiel oder unter der Finne, je nachdem, welche Wassersport das gerade ist, das klappt.
Das klappt auch, super. Alexander, ich habe viel gelernt heute in der kurzen Zeit. Ich habe unter anderem gelernt, dass es deiner Meinung nach unbedingt geboten ist, mehr mit Anreizen und weniger mit Verboten zu arbeiten, um positiven Impact tatsächlich auch weiter zu befördern. Dieser positive Impact ist an vielen Stellen möglich, er ist aber auch an vielen Stellen nötig und notwendig und aus Sicht des Unternehmens, der Unternehmerinnen und Unternehmer, kommt da auch etwas auf jeden zu, sofern das Unternehmen eine entsprechende Größe hat. Sich darauf vorzubereiten ist sinnvoll und notwendig. Es ist sinnvoll im Interesse der Nachhaltigkeit. Es ist notwendig im Interesse der Voraussetzungen für künftige Gespräche mit Kapitalgebern und Banken. Es gibt ein großes Instrumentarium. Der deutsche Nachhaltigkeitskodex besteht schon lange. Er wird überarbeitet. Es gibt europäische Regeln, die auf den Mittelstand heruntergebrochen werden. Also lieber Mittelstand, sofern ihr es noch nicht gemacht habt, schaut es euch an. Ja, und last not least habe ich gelernt, wenn dann wirklich nochmal Zeit übrig ist und beim ZDF Not am Mann oder der Frau ist, dann springst du auch gerne nochmal schnell für die Moderation der Heute-Show ein. Auch das ist vermerkt und wird gerne nach Mainz weitergeliefert. Lieber Alexander Bassen, vielen Dank dafür, dass du uns heute in deinen engen Kalender reingesqueezed hast. Weiterhin viel Erfolg bei deiner wichtigen Arbeit, viel Spaß dabei. Ich weiß, dass es dir auch viel, viel Freude macht und das ist schön zu sehen. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, unseren Hörerinnen und Hörern auch. Und von denen verabschieden wir uns jetzt. Bis zum nächsten Mal beim Beteiligungsbörse Deutschland Podcast. Nochmal vielen Dank, Alexander Bassen. Und in Hamburg sagt man Tschüss.
Ja, Matthias, vielen Dank für die Einladung und dann hoffentlich bis ganz bald. Tschüss.
Das war Matthias Wittenburg, Co-Founder der Beteiligungsbörse Deutschland. Finden Sie unseren Podcast interessant? Freuen wir uns, wenn Sie ihn abonnieren, kommentieren, bewerten und in Ihrem Netzwerk teilen.